Hallo liebe Nerd-Podcast-Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herzteile der Show, bei der wir über Spiele reden, die uns am Herzen liegen, sei es jetzt neu gefundene Perle oder altgeliebter Klassiker. Und wie immer, fast schon mittlerweile als fester Partner beinahe, der Tim bei mir.
Hallo!
Tim ist jetzt gerade am Arbeiten in doppelter Form, er arbeitet jetzt hier mit mir und er macht nebenher noch seinen Streaming-Job. Also der ist gerade jetzt im vollen Work-Modus. Tim, du machst jetzt den Sabaton, du schläfst auch im Stream, richtig?
Ich schlafe im Stream. Also meistens ist es so, dass ich irgendwann runtergehe und mit Coco noch kurz zusammen einschlafe. Und sie, wenn sie dann halt losgeht zur Arbeit, dann schlafe ich halt die restlichen Stunden on Stream. Manchmal, wenn ich halt den Stream unten auf der Couch beende, schlafe ich direkt on Stream. Genau.
Und wie geht's dir so weiter mit?
Bist du also heute bin ich komplett im Arsch, aber das ist immer so. Also wir sind jetzt im siebten Tag. Es ist immer der siebte, achte, neunte Tag. Das sind die schwersten. Da bin ich immer komplett im Loch. Also gestern war ich müde, heute bin ich körperlich voll im Arsch. Aber das ist immer so. Das kenne ich schon. Das erholt sich wieder, bis dann so der neue Wind kommt. Aber wir sind trotzdem allerbestens gelaunt. Wir sind voll dabei. Ich hoffe natürlich einfach, dass der Subathon die zwei Wochen geht. Es liegt ja nicht in meiner Hand. Und deshalb, wir schauen mal, wie lange der Subathon sich zieht, ne?
Also ich weiß nicht, in wessen Hand es sonst liegen sollte, ne? Magst du hier vielleicht irgendwie so Shades werfen an irgendwelche Menschen, die vielleicht
Nein. Das Event ist ja, ne, die Community supportet mich ganz toll, ganz, ganz super. Und die warten ja auch ein bisschen nur darauf, dass mein PayPal wieder geht und dass die Subs günstiger werden. Von daher,
Ach stimmt, da war ja ein PayPal-Issue bei dir, aber ich dachte, es wäre resolved.
Es ist eventuell heute resolved, aber ich muss jetzt trotzdem weiterhin darauf warten, dass die das bearbeiten, aber das dauert ja mal alles so lange. Also ich musste ja alleine 7 bis 11 Tage warten, bis die das Geld von meinem Konto ausziehen, um das Konto auszugleichen, weil sie es ja unbedingt nicht freigeben wollten für Zahlungen. Also ich habe gesagt, gib es mir doch kurz frei, dann schicken mir sofort Leute Geld drauf. Aber nein, sie mussten es vom Konto einziehen und das dauert 7 bis 11 Tage. Und jetzt haben sie es heute endlich frei, also gut geschrieben. Jetzt habe ich angerufen, jetzt muss ich nochmal meinen Ausweis hinschicken und jetzt muss ich wieder warten, dass es bearbeitet wird.
Großartig, klingt nach sehr viel Spaß auf jeden Fall.
Wundervoll, ja.
Aber merkst schon, der Laune tut's nicht ab und wenn deine Community eh fit ist, dann ist ja alles top.
Wir sind ja alle. Wir lassen uns auch von Internetproblemen gerade nicht ins Boxhorn jagen. Die Community ist nur ein bisschen verwirrt, ehrlicherweise.
Okay.
Weil sie haben jetzt ja schon gehört, dass ich heute mit dir über Hollow Knight Silksong sprechen soll.
Ja. Yeah.
Und sie sind deshalb verwirrt, weil du davon weißt, um schon mal vielleicht vorwegzugreifen, damit die Zuhörer jetzt schon neugierig sind, was denn hier heute genau Phase wird. Du weißt, dass ich dieses Spiel abgebrochen habe, dass ich dieses, dass ich meinen Speicherstand gelöscht habe an einem gewissen Punkt. Und trotzdem möchtest du mit mir über Silksong sprechen.
Also aus mehreren Gründen, pass auf. Ich habe überlegt, ich habe eben neulich den Aufhänger für die letzte Folge, ich glaube Roundup war es, geschnitten oder so. Und dann hast du noch gesagt, ja, du kaufst Silksong 5-mal, du bist richtig motiviert und alles. Und darum dachte ich mir zu dem Zeitpunkt, hey, dann bin ich jetzt mal, da würde ich gerne mit jemandem drüber sprechen, der das mag. Das war mein erster Gedanke, bevor ich das wusste. Weil ich eben jemand bin, der auf der anderen Seite ist, schon bei Hollow Knight, und halt da einfach gern drüber sprechen wollen würde, weil ich dachte, ja, vielleicht eine coole Diskussion, vor allem beim Spiel, das so gute Bewertungen kriegt und auch so kritisch und bei den Fans so gut ankommt. Und jetzt ist aber hier diese 180-Grad-Wende bei dir, die aber auch ganz spannend ist. Aber vielleicht magst du mir einfach mal kurz erzählen, du bist sehr motiviert in Silksong reingegangen vor dem Release.
Ja.
Was ist deine Erfahrung mit Hollow Knight?
Hollow Knight ist für mich eins der besten Metroidvanias aller Zeiten. Es ist eins der besten Indie-Spiele aller Zeiten. Und es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. So, wenn man mal so auf Top 30 gehen würde oder so. Hollow Knight halte ich für ein nahezu perfektes Spiel. Und ich lieb's. Ich habe es mehrfach durchgespielt. Ich habe, ich glaube, ich habe es dreimal durchgespielt. Ich habe den DLC unlängst mir dann auch mal gegönnt. Den habe ich lange für mich so übrig behalten. Und ich habe, ich sag mal, fast alle schweren Challenges mir auch angenommen. Es gibt noch so ein paar, so die Boss Rush, ne, wo dann noch so ein super krasser Secret Boss kommt und so. Das habe ich ehrlicherweise ausgelassen, weil mir das dann so eine künstliche Schwierigkeit war, der ich mich nicht unbedingt annehmen wollte. Aber ich habe Path of Pain gemacht und die meisten schweren Boss habe ich gelegt und ich liebe dieses Spiel von vorne bis hinten, ja.
So, ich mal würde ich auch Connys zu geben. Ich bin großer Metroidvania-Fan eigentlich. Mhm. Also ich habe viel Spaß mit. Ist nicht mein Lieblingsgenre, aber zum Beispiel, was ich sehr mochte in den letzten, ich glaube, letzten 2 Jahren, war Animal Well. Mhm. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch Hollow Knight mehrfach gekauft. Also ich glaube, ich habe es auf der Xbox, auf dem PC und auf der Switch auch mehrfach angefangen. Aber ich bin nie dabei geblieben, weil ich hab die Qualitäten des Spiels erkannt. Aber mich haben einfach manche Dinge gestört, die wahrscheinlich von anderen SpielerInnen als große Pluspunkte wahrgenommen werden. Wie zum Beispiel, ich fand mich immer sehr lost gefühlt.
Ja,
nicht
ich
nur
mit.
Basierend, nicht nur, also klar, ich verstehe das Kartensystem und das ist vollkommen okay. Aber ich fand halt, dass es optisch zu samey war. Zumindest am Anfang, wo ich gespielt habe, dass ich halt, es war schwer für mich. Mich hat auch nicht gestört, wenn ich einen Weg, das war ja so ein Thema für viele, der lange Weg zurück nach einem Death oder so. Das stört mich gar nicht. Aber wenn ich mental 3-mal umknicken muss, damit ich weiß, wo muss ich nochmal lang, weil alles so gleich aussieht, das hat mich ein bisschen gestört. Und ich war bis heute kein Fan vom Combat in Hollow Knight.
Okay.
Weil es ist für viele ja so also was Besonderes, kann ich ja nachvollziehen, dass du diesen Pushback hast. Ne? Dass wenn du was triffst, dass du, anstatt dass die Gegner von dir primär weggedrückt werden, dass du selber so ein Recoil hast im Endeffekt. Und das kann ich sehen, dass es bestimmt auch gewisse strategische Besonderheiten mitbringt, aber für mich hat sich Combat in Hollow Knight nie so angefühlt, dass es für mich befriedigend war, zum Beispiel. So.
Okay.
Dann spulen wir vor zu Silksong und ich dachte mir, okay, mal schauen, wie viel von den Dingen, die ich an Hollow Knight, an Base Hollow Knight nicht mochte, noch in dem Spiel drin sind. Und man muss sagen, ich habe jetzt schon mehr Silksong gespielt, wahrscheinlich als Hollow Knight.
Aber beide Dinge sind doch genauso wie in Hollow Knight. Und interessant ist dann zu hören, warum stört es dich in Silksong dann weniger?
Nee, pass auf. Ich finde, die Navigation fand ich einfacher. Immer noch anstrengend, aber einfacher, weil
bin ich mir ziemlich sicher, dass ich weiß, warum.
Ich finde, weil die Biome sich häufiger ändern, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, die einzelnen Biome sind kleiner als in Hollow Knight gefühlt und dadurch hast du mehr Anhaltspunkte, wo du hin musst. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen linearer, habe ich das Gefühl. Und Combat stört mich immer noch. Weil es halt, genau, wie du sagst, Combat ist immer noch genau gleich. Also genau gleich ist halt zu viel, ist halt falsch gesagt, du weißt, was ich meine.
Ja.
Das Game-Feel ist immer noch das Gleiche. Und darum hat auch das jetzt bei mir nicht gezündet und ich sehe dann halt logischerweise das große Lob von anderen Seiten hin und der große Hype. Und es ist nicht so, dass ich jetzt sage über anderen Spielen, ich kann das nicht nachvollziehen. Es gibt Spiele, da sage ich ganz echt, ich kann das nicht nachvollziehen.
Mhm.
Hier als jemand, der nicht involviert ist oder nicht emotional geladen in diese Reihe reingegangen ist, kann ich das durchaus nachvollziehen, wo das Lob herkommt. Aber ich möchte mal jetzt von dir hören, was denn als jemand, der eigentlich ja schon, der die negativen Aspekte, die ich hatte, gar nicht als negativ wahrgenommen hatte. Was war dein Auslöser, dann doch nicht dabei zu bleiben? Wenn es doch ein Spiel ist, das so einflussreich gerade ist und so im Zeitgeist ist.
Also, erstmal muss ich da nochmal zurückgehen zu dem, was du gesagt hast. Denn ich teile deine Kritik an Hollow Knight zur Hälfte. Denn ich war auch lost. Und das ist der eine große Kritikpunkt, den ich an Hollow Knight habe. Denn Hollow Knight macht meiner Meinung nach einen Gedankenfehler, der dann aber in Silksong für Veteranen eben nicht mehr so, eben kein Problem mehr darstellt. Hollow Knight gibt dir sehr viele Möglichkeiten, in diesem Spiel Markierungen auf der Karte zu setzen. Du hast eine Karte und du lernst mit der Karte umzugehen. Und du kannst Broschen kaufen beim Kartenhändler, mit der du dann nach und nach, also du kannst erstens Fähigkeiten kaufen, dass dir Bänke angezeigt werden, Händler. Das heißt, du kannst dir nach und nach immer mehr auf der Karte anzeigen lassen, sodass du dann dich viel besser orientieren kannst. Und dann kannst du Broschen kaufen und diese Broschen kannst du benutzen, um die Dinge auf der Karte zu markieren. Aber Hollow Knight hat meiner Meinung nach da einen Gedankenfehler bei der Programmierung gemacht. Denn die Ersteller wussten ja, okay, das hier ist die Map und hier gibt es jetzt zum Beispiel einen Punkt, da brauchst du einen, sagen wir einfach mal, einen Dash nach unten, um einen bröckeligen Boden aufzusprengen. Ne? Kann man sich ja gut vorstellen. So, die Fähigkeit hast du aber nicht. Du triffst relativ früh auf so eine Stelle und denkst dir, okay, hier komme ich gerade nicht weiter. Und jetzt verlangt das Spiel von dir, dass du dir diese Stelle markierst, damit du sie dann nach 15 Spielstunden wiederfindest, wenn du die Fähigkeit bekommst. Aber zu dem Zeitpunkt, wo du diesen Bröckelboden siehst, weißt du ja noch gar nicht, dass das später eine Möglichkeit sein wird, um weiterzukommen. Du siehst zum Beispiel, keine Ahnung, du siehst eine Stelle, die viel zu hoch ist für dich. Und dann gehst du weiter. Und 10 Stunden später bekommst du auf einmal einen Doppelsprung. Und jetzt sollst du dich an alle Stellen erinnern, die theoretisch zu hoch für dich sind. Das ist halt umgekehrt falsch. Weil zu dem Zeitpunkt, wo du die Fähigkeit noch nicht hast, weißt du ja nicht, dass du sie später bekommst und dass du sie dir jetzt markieren müsstest. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, aber andererseits, also ich verstehe, was du meinst, aber ist es nicht so ein Ding in Metroidvanias generell, dass wenn du irgendwas siehst, wo du denkst, das sieht aus, als würde mir was fehlen, dann komme ich hier später wieder hin zurück. Aber du meinst du es anders? Weil generell, ja, solche Stellen gibt es ja immer wieder in Metroidvanias und die sollten dann eigentlich immer als
Alarmglocken angehen. Also sie sind offensichtlicher bei anderen Metroidvanias oder sie werden direkt selber auf der Karte eingezeichnet. Zum Beispiel bei Prince of Persia. Da war das tatsächlich so, dass dir alles, was dir irgendwie versperrt war, wurde selbstständig auf der Karte markiert. Es gab halt direkt Markierungen. Es war viel ersichtlich auf der Karte, dass da jetzt wirklich ein zu hoher Sprung war. Oder Türen, die geschlossen waren für später. Auch bei Fist, was ich gespielt habe, war es direkt markiert. Andere Metroidvanias sind da offensichtlicher. Und Hollow Knight geht da so ein bisschen mehr diesen mystischen, kryptischen Weg. Ein bröckelnder Boden ist noch relativ offensichtlich, klar. Trotzdem, die Karte gibt dir halt erst später die Möglichkeit, wirklich Markierung zu setzen. Aber es gibt halt viele Dinge, finde ich, in Hollow Knight, die eben nicht so offensichtlich sind, dass du später hier ein Problem wirst lösen können. Und dir alle diese Dinge zu merken und vor allem dann auch, wie du da hinkommst, empfand ich als sehr, sehr schwierig in Hollow Knight. Und ich hatte damit meine Probleme. Und das sage ich gerade als jemand, der absolut damit seinen Frieden geschlossen hat und Hollow Knight komplett von vorne bis hinten als 10 von 10 Spiel liebt. Aber ich hatte wirklich teilweise Probleme mit der Wegfindung in Hollow Knight, ja. Und in Silksong, ich glaube jetzt in Silksong hat man jetzt nicht mehr so dieses Problem, denn die Gebiete sind genauso groß. Und die ganze Map ist viel größer als in Hollow Knight. Viel, viel größer. Und die Gebiete, die Biome, wechseln in Hollow Knight ja eigentlich genauso. Guck mal, der Green Path ist deutlich anders als Dirtmouth. Der Green Path ist deutlich anders als die Fungal Wastes, das Pilzgebiet. Das Pilzgebiet ist deutlich anders als Deep Nest darunter. Es ist alles super unterschiedlich zueinander. Es setzt sich ganz deutlich voneinander ab. Ob du in die City of Tears gehst oder egal wo du hingehst, das ist alles ganz deutlich voneinander getrennt. Genau wie in Silksong. Aber du hast jetzt halt schon die Erfahrung. Du weißt jetzt viel besser, worauf du achten musst. Du merkst dir unterbewusst sofort Dinge. Ich habe sofort Markierungen gesetzt auf der Map. Und dein Kopf hat einfach viel mehr gelernt, in Hollow Knight Zeichen zu erkennen und zu Dingen zurückzukehren. Weil ich finde, dass Silksong eigentlich genauso kryptisch aufgebaut ist wie Hollow Knight und auch nicht so linear. Also gerade da, wo ich bin, ich bin jetzt gerade an einem Punkt, wo ich bestimmt 10 Wege gehen könnte und erstmal abarbeiten muss, wo ich jetzt überhaupt lang gehe. Ich entdecke teilweise Gebiet nach Gebiet nach Gebiet, habe aber das davor noch gar nicht beendet. Es ist crazy, wie groß und verwinkelt diese Map ist. Aber mein Kopf hat gelernt, mit diesem Chaos umzugehen. Und deshalb, glaube ich, stört an das in Silksong nicht mehr so doll.
Okay, aber was ist dann der Punkt, also ich will auch nicht sehr vorgreifen, falls da noch mehr Story für dich ist, der dazu geführt hat, dass du gesagt hast, bis hier und nicht weiter. Mhm. Weil das ist ja schon auch es ist ja eine Sache zu sagen, okay, ich lasse es erstmal liegen und komme vielleicht später wieder zurück, aber es klingt ja für mich so, als hättest du für dich mit dem Titel wirklich abgeschlossen.
Ja, also erstmal muss ich übrigens noch sagen, in Hollow Knight gibt es ein Talisman, der den Knockback cancelt. Vielleicht hattest du den nur leider nicht gefunden. Also du kannst in beiden Spielen tatsächlich deinen Kampf ja sehr personalisieren. Du kannst dann Hollow Knight Magier werden, du kannst ja ganz anders spielen und in beiden Spielen gibt es tatsächlich einen Talisman, der dich standfest macht, sodass du gar keinen Knockback mehr hast. Vielleicht solltest du dir den mal, der wird dann vielleicht dein Combat für dich ein bisschen angenehmer gestalten. Ich persönlich mag den Knockback, weil wie du schon sagtest, ich nutze den halt taktisch, um mich zu positionieren. Silksong fängt ja genauso an. Ich weiß, die Frage ist halt auch, wie viel darf ich spoilern, wie viel darf ich erzählen?
Also ich finde, wenn wir natürlich kryptisch bleiben, ist es gut, ja. Also wenn du deinen Punkt machen kannst, ohne zu viel vielleicht Bosse oder so zu spoilen. Aber ich würde sagen, alles innerhalb der ersten 2 Stunden ist Fair Game. Also würde ich jetzt sagen, hätte ich jetzt gesagt, also das ist auch, ist doch schon 30 Stunden Spiel, oder? Also
ich glaube länger. Also ich bin bei 25 Stunden im Stream. Okay, pass auf, ich bin noch lange nicht durch.
Ich gebe dir mal kurz vielleicht als Analogie, was ich zum Beispiel vollkommen fair finde, drüber zu sprechen, wenn es jetzt Elden Ring wäre. Okay? Mhm. Ich fände alles bis Margot zum Beispiel Fair Game und zum Beispiel die Peninsula. Also die Sachen, die du eh ohnehin als erstes machst, finde ich.
Dann werde ich den Rest kryptischer beschreiben, das kriege ich hin.
Genau, cool.
Also, in Silksong, also um dich vielleicht auch anzufreuen, wie weit bist du eigentlich? Wie viele Stunden?
Keine Ahnung, so 3 oder so? Keine Ahnung.
Ach so, okay.
Aber, also,
du wirst deinen Kampf später noch deutlich, es wird dir in dem Punkt deutlich besser gefallen. Du kannst deinen Kampf wesentlich besser und wesentlich freier an dich personalisieren. Da wirst du schon deine Freude mit haben. Also der Punkt sollte dich nicht stören. Von da wird Silksong dich wahrscheinlich mehr abholen. Also pass auf. Der Punkt, an dem ich Silksong abgebrochen habe, war eine gottlose, unfaire Schwierigkeit und gepaart leider mit einem absoluten Trollcharakter des Spiels. Trolle sind Personen, die auf Kosten anderer einen Scherz sich erlauben, um selber zu lachen, während alle anderen gerade abgefuckt sind. Das ist ja wie ein Troll, ne? Kommt rein, fuckt alle ab und er selber lacht sich kaputt und wird halt dadurch gehasst. Und Silksong hat es sich irgendwie zur Aufgabe gemacht, das Dark Souls 2 zu werden, der Hollow Knight-Reihe sozusagen. Es gibt teilweise so viele Gegner, es sind teilweise so anstrengende Battle-Arenen, die Bosse machen gottlosen Schaden, die Umgebung macht gottlosen Schaden, alles macht 2 Schaden in diesem Spiel. So gut wie alles macht 2 fucking Schaden. Du selber startest mit 5 Lebenspunkten.
Das habe ich auch, das habe ich gestern gemerkt, ja. Wo ich gemerkt habe, warum habe ich überhaupt 5 Lebenspunkte, wenn ich eigentlich 3 haben könnte, theoretisch.
Ja, vor allem, du findest ja irgendwann, wenn du dir richtig Mühe gibst, findest du, ich hab schon mein Lebensupgrade bekommen, ich habe jetzt 6 Leben. Und guess what? Es ist scheißegal. Weil ich bin ja trotzdem in 3 Hits tot. Also, es gibt ein paar Stellen, wo es schon gut ist, den 6. zu haben. Aber es ist schon crazy, wie viel 2 Schaden macht ein Silksong. Denn wenn man zurückgeht in Hollow Knight, war ein 2-Schaden-Treffer, war für die allergrößten Gegner mit einer riesigen Keule, zum Beispiel in City of Tears, da liefen so riesige Käfer rum, die hatten eine riesige Keule und da hat es richtig geknallt, wenn du einen Hit bekommen hast. Ganz wenige Bosse haben dir überhaupt 2 Schaden gemacht. Das war eine Ausnahme in Hollow Knight. In Silksong macht dir 80% des Spiels 2 Schaden. Irgendwelche Stacheln, irgendwelche Projektile von Bossen, die 2 Schaden machen, irgendwelche dickeren Fliegen. So viele Gegner greifen dich mit so einem Klingwirbel an, der dir halt direkt 2 Schaden zieht. Du bist in diesem Spiel teilweise so unglaublich schnell in Sekunden tot. Und das ist halt das eine. Ich habe kein Problem damit, dass das Spiel fordernder ist. Aber meiner Meinung nach geht Silksong an vielen Stellen den Weg ins Unfaire und ins so übertrieben schwer. Weil wenn du schon einen Boss gottlos schwer gestaltest, dann muss nicht davor auch noch ein Boss-Run-Up stattfinden mit 20 Gegnern, von denen 2 groß und stark sind und schwieriger als der Boss selber. Teilweise war der Boss-Run-Up so unglaublich schwer und so langwierig, nur um dann in einem Boss-Fight innerhalb von 5 Sekunden zermetzelt zu werden, weil er dich mit 3 Zweier-Hits-Kombos ins Jenseits schickt. Das war teilweise sehr, sehr frustig. Und es gibt einen berühmten Boss, den erwähne ich einfach mal namentlich, der ist schon recht berüchtigt, das ist eine Motte. Und diese Motte wurde mittlerweile auch genervt, weil sie so übertrieben heftig war. Die ist über den Bildschirm geflitzt, dann hat sie so Kreissägen über den Bildschirm gespammt und diese Kreissägen haben auch 2 Schaden gemacht. Und ich glaube, dass die mittlerweile 1 Schaden machen, was den Boss schon relativ gut runterholt. Die Bosskämpfe dauern ewig, weil du sehr, sehr, ich denke mal, das ist kein Spoiler, sehr, sehr spät erst dein erstes Upgrade für deinen eigenen Schaden bekommst. Das heißt, die Bosskämpfe dauern Ewigkeiten und du selber bist in Sekunden tot. Und das hat dann so diesen Charakter wie zum Beispiel in Dark Souls 3 Midir. So, Midir ist ein riesiger Drachenboss oder auch Gael, Friede. Das sind Bosskämpfe, die 10 Minuten dauern. Du selber darfst dir keinen Fehler erlauben, ansonsten bist du tot. Und das ist eine sehr, sehr coole Challenge. Das ist ein sehr, sehr cooler Charakter, der für ein sehr, sehr tolles Belohnungsgefühl am Ende darstellt. Aber diese Bosse sind optionale Bosse, die oft im DLC stattfinden. Und wo auch eigentlich immer ein Leuchtfeuer direkt vor diesem Boss sitzt, damit du reingehen kannst, damit du dir selber eine optionale coole Challenge darstellst. Aber Silksong geht tatsächlich eher den Weg von Nioh 2, wo einfach die Bosse eine gottlos lange Lebensleiste haben und du selber, wenn du nicht aufpasst, bist halt einfach in einer Combo ratzfatz aus dem Leben geschallert. Und das hat dazu geführt, dass ich so oft deutlich mehr Frust empfunden habe und sehr oft auch an Boss-Kombos gekommen bin, wo ich mir gesagt habe, das konnte ich doch jetzt gar nicht wissen. ich konnte doch gar nicht wissen, dass ich da jetzt voll aufs Maul kriege, weil auf einmal eine neue Attacke kam, weil irgendwas Neues kam. Und ich sag mal, gute Bosse zeigen dir, was sie dir gleich antun werden. Und dann ist es deine Aufgabe, dich davor zu schützen. Weißt du, sie gehen in eine zweite Phase und dann machen sie irgendeinen eine riesige Attacke, treffen dich damit aber nicht, sondern zeigen dir, was gleich auf dich zukommen wird. Und du denkst dir, okay, well shit, das wird jetzt passieren. Jetzt hat die Peitsche halt Feuer drauf. Und diese Feuerpeitsche macht jetzt nicht nur den Schaden der Peitsche, sondern da kommt auch noch ein kleiner Feuerschwall. Okay, habe ich gecheckt, ich versuche auszuweichen. Hollow Knight sagt dir, ich zeig dir, was gleich auf dich zukommt, indem ich dir erstmal gottlos auf die Fresse gebe. Das heißt, du bist tot und darfst erstmal wieder in den Bossfight und nach alle diese Attacken überhaupt erstmal lernen, die dich halt jedes Mal ins Jenseits schicken. Und das war, das war hart und hat teilweise echt dazu geführt, dass ich mich eben nicht einer fairen Challenge gegenüber sah, sondern einer Challenge, die so gestaltet war, dass ich durch Tod und Schmerz und lange Boss-Run-Ups sehr viel Frust teilweise empfunden habe, auch in Bossfights. Und es hat sich nicht angefühlt wie eine gute Schwierigkeit, sondern eher so wie Dark Souls 2 nach Dark Souls 1, wo sie einfach mehr und schwieriger werden wollten.
Ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem, das solche Spiele haben. Vielleicht auch bei einem Entwicklerstudio, das ein bisschen kleiner ist. Ich meine jetzt nicht, dass Dark Souls, dass hier From Software ein kleines Studio ist, sondern wenn du als Spiel, wenn deine Identität ist, und es war nicht die einzige Identität von Hollow Knight, aber wenn eins von den großen Aspekten ist, dieses Get Good, ja, dann hast du, glaube ich, Angst, das eben nicht zu bedienen.
Ja.
Und darum kann es halt durchaus sein, dass dann überkorrigiert wird. Ich habe mehrere Gedanken zu dem, was du sagst. Einer der Sachen ist, mir ging es tatsächlich sehr ähnlich bei Elden Ring. Ich bin niemand, der Sorge hat vor eben Challenges. Ich meine, sonst könnte ich ja auch niemals zum Beispiel auch Turniere spielen, irgendwas. Aber bei Elden Ring hat mich so gestört am Anfang, dass ich das Gefühl habe, die Gegner verarschen mich. Weißt du, so dieses ganze Tracking und diese unglaublichen Delays auf den Angriffen, weißt du, wo du halt denkst, okay, du willst mir eine Animation geben, auf die ich reagieren soll, aber dann ist die so unnatürlich, ja? Das hat mich bei Elden Ring am Anfang unglaublich gestört. Da habe ich zum Glück meinen Frieden mitgefunden und dann durchgehalten und ich habe das Spiel geliebt. Aber das ist auch was, das mich sehr stört, wenn ich das Gefühl habe, hey, du darfst ruhig schwer sein und schwere Dinge mir präsentieren, aber hey, gib mir halt doch dann auch wenigstens die Möglichkeit, darauf zu reagieren, derweise.
Ja, also, ich werde keine Kritik an Elden Ring zulassen. Das Spiel ist perfekt. Nein, Spaß. Ich verstehe das. Das ist ein absolut valider Kritikpunkt, den viele auch schon angebracht haben. Ich habe es nicht so empfunden, aber ich sehe es absolut.
Aber ich bin auch, zu dem Zeitpunkt habe ich auch nie viel From Software gespielt. Aber ich habe dann zum Beispiel, nachdem ich Elden Ring durch hatte, mal zum ersten Mal im Leben Dark Souls Remastered gespielt. Man hat das Gefühl, dass die Gegner da wesentlich, klar, sind erstmal wesentlich simpler. Sie haben jetzt nicht die Brachialität von einem Elden Ring Boss, aber vor allem waren sie halt einfacher zu lesen, was halt für mich das dann ein bisschen angenehmer gestaltet hat. Aber ich glaube, was das Hauptding ist, was dich frustriert, ist das Gleiche, was mich zum Beispiel damals von Red Dead Redemption 2 hat abspringen lassen. Und zwar eins meiner Dinge, vor allem im höheren Alter, mit wenn wir in einem Lebensstandard sind, wo wir eben Verpflichtungen haben und auch nicht mehr so viel Zeit, sobald ich das Gefühl habe, ein Spiel respektiert meine Zeit nicht. Das ist so, da bin ich super empfindlich und es klingt so ein bisschen danach eher, weil bei Red Dead 2 war es dann so, sie haben ja gesagt, okay, Fast Travel ist sehr limitiert, wir wollen, dass die Leute die Welt erleben und so und das verstehe ich vollkommen, aber wenn ich halt 45 Minuten mit einem Pferd durch die Pampa reiten muss, ja, und es passiert da halt nichts. Also es ist einfach nur Landschaft und dann komme ich irgendwo an, sterbe da und dann reite ich dann wieder auf 45 Minuten, also überspitzt gesagt, ne? Aber ich habe das Gefühl gehabt, ich kann natürlich jetzt eine Stunde durch die Gegend reiten, nur um zu meiner Mission zu kommen, oder ich spiele halt eine Stunde lang ein Spiel, wo ich halt eine Stunde unterhalten werde.
Ja. Nee, das war es bei mir nicht. Also ich habe auch generell nicht so ein großes Problem mit Boss-Run-Ups wie andere, wo man sagt, ach, warum? Weil ein Boss-Run-Up sorgt halt dafür, dass ein Tod wehtut. Und ein Tod muss wehtun, damit am Ende auch dieses süße Gefühl des Erfolgs wirklich entstehen kann. Sure. Also, ich verstehe, was du meinst, aber das war tatsächlich am Endeffekt nicht der Punkt, der mich in Hollow Knight so halt abgefuckt hat. Denn, Spoiler, es gibt noch deutlich mehr Probleme. Das war nicht der Punkt, der mich dazu gebracht hat, das Spiel abzubrechen. Okay. Es war mehr oder weniger die Summe aus Filmen. Denn ich persönlich habe auch schon Spiele durchgespielt, die unfair waren, die teilweise einfach ein bisschen drüber waren. Und ich habe mich durchgebissen, ich habe mich durchgekämpft. Aber es war ein Punkt, der oft einfach zu einem negativen Gefühl geführt hat und ein bisschen Frust kreiert hat. Aber es kommen halt noch mehr Dinge in Silksong dazu, die eben auch für Frust gesorgt haben. Und zwar, es ist in Silksong ist es so, du hast ja Hollow Knight gespielt, in Silksong ist es so, dass ich würde jetzt einfach mal sagen, 90% aller Bänke und Travelpunkte kosten Geld. Und zwar die Währung, die du halt dabei hast, ne, diese Kranzperlen da, die musst du alle immer kaufen. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt bin, für Leute, die das Spiel durch haben, ich bin jetzt, wie sage ich das, ich bin jetzt am, ein Name ist ja kein Spoiler, ich bin am Richter vorbei und befinde mich jetzt einige Stunden in dem riesigen Gebiet danach und bin da halt gerade so mittendrin und viele Stunden drin, habe noch viel zu entdecken, habe aber auch schon einige Stunden da drin erforscht. So, jetzt wissen die Leute, die sich gut auskennen, ungefähr, wo ich bin. Und zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, waren 90% aller Bänke und Travelpunkte zu bezahlen. Einige davon tatsächlich sogar jedes Mal, wenn du sie nutzen willst, zu bezahlen. Das Problem ist aber, dass sehr, sehr viele von diesen Bänken in Gebieten waren, wo du teilweise dich stundenlang durchgekämpft hast. Du weißt ja, wie das ist. Du hast kein Heal mehr. Du bist da drinnen. Und dann kommen da immer wieder ein paar Gegner und du kämpfst dich irgendwie durch und willst auf gar keinen Fall verrecken, weil du gerade eine Stunde lang Gebieterforschung und Wegfindung safen willst. Du hast noch keine Karte. Du weißt nicht, was du bist. Du willst unbedingt nicht sterben, weil du nie wieder dahin findest, wo du bist. Und dann findest du eine Bank. Und diese Bank kostet 60 Kranzperlen. Du hast aber keine Kranzperlen. Warum? Weil in dem Gebiet keine Gegner waren, wo du es hättest farmen können. Du hast gerade das mieseste Platforming aller Zeiten hinter dir, hast nur ein paar Gegner getroffen, die andere Währung des Spiels, diese Splitter, droppen. Das heißt, du sitzt da mit vielleicht 20 Kranzperlen, kannst die Bank nicht bezahlen, hast jetzt aber auch keine Möglichkeit, großartig irgendwo farmen zu gehen, weil du mitten in einem fiesen Gebietsnack bist, was mehr durch Platforming als durch Gegner geschmückt war. Und dann stehst du und dann denkst du, ja, was denn jetzt? Was habe ich denn falsch gemacht? Nichts habe ich falsch gemacht. Und ich bin jetzt trotzdem an einem Punkt, wo ich gerade vom Spiel gebumst werde sozusagen. Ich habe halt nur eine Wahl. Entweder ich gehe weiter und werde dann natürlich irgendwann sterben und habe alles verloren. Oder ich gehe zurück und darf dann irgendwie Kranzperlen mir besorgen. Es gibt halt tragbare Kranzperlen in diesem Spiel. Also wie die tragbaren Seelen in Souls.
Ja, und ja, ich auch schon gesehen.
I dare you. Geb die niemals einfach so aus. Gebt die niemals einfach so aus. Ihr braucht die unterwegs. Aber trotzdem kosten die teilweise mehr, als du tragbare Kranzperlen überhaupt dabei hast. Du musst sehr, sehr viel Kranzperlen für Bänke und für diese Travel Points ausgeben. Und ich habe das so oft eben erlebt, dass ich stuck war. Gerade nach so einem riesigen Bossfight. Das ist ein ewig langes Gebiet. Du hast einen Boss besiegt. Du bekommst aber keine Bank, sondern 5 Minuten später siehst du die Bank. Du bist aber bei diesem Bossfight natürlich so oft gestorben, dass du überhaupt keine Kranzperlen mehr dabei hast. Und bist und hast dann, denkst du, okay, und was jetzt? Was soll ich denn jetzt tun? Vor allem, wenn einfach keine Gegner zum Farmen da sind.
Das klingt legitim nach einem Designfehler. Also ja, das finde ich auch. Jetzt, weil, ganz ehrlich, ich finde, bei Spielen, die, ich nenne es jetzt mal, diese Seelenmechanik haben, ja, ist das, was du beschreibst, das Essentielle. Ne? Ja. Dieses, du musst überlegen, du machst dieses Risk gegen Reward. Genau. Du bist super tief in einem Gebiet drin und ich beschreibe es mal mit zu Tiefseetauchen. Ja? Ja. Du überlegst, kann ich jetzt noch weiter tauchen bis zur nächsten Stelle, wo ich Luft holen kann?
Ja, ja.
Und wenn der Punkt ist, wie gesagt, es ist ja dann gar keine Option, weil entweder gehst du da hin und dann da kannst du nicht nutzen oder, und wäre der Punkt, wenn ich auf einem Lebenspunkt daherkrieche, ja, dann will ich auch nicht in Combat gehen, weil ein kleiner Fehler und du bist halt instant death. Selbst in dem Bereich, wo ich jetzt bin, ganz am Anfang und die Wege nicht kursen, nicht lang sind, habe ich gemerkt, ich laufe jetzt lieber an allem vorbei, weil es ist zu riskant. Weil ein Slip-Up und bam, dead. Und ich hab Clips auf Instagram und TikTok gesehen. Ich weiß nicht wie, ob es ein Spoiler ist. Ich sag's einfach trotzdem mal, weil ich habe es halt oft gesehen. Es gibt es auch Bänke, die einem Schaden machen.
Oh ja, und das ist der letzte Punkt, auf den ich noch zu sprechen komme.
Aber also sind die häufig oder ist es halt ein so ein Ding mal, haha?
Ich habe bisher eine getroffen und das war einer der Punkte, wo ich gebrochen war und wo ich eigentlich schon dabei war, aufzuhören. weil ich aber halt auch Pech hatte. Also genau, wenn wir das Ding von eben abschließen, es ist ein absoluter Designfehler und das wurde aber auch schon genervt. Es gab ein Update, wo die Kosten für diese Bänke gesenkt wurden. Meiner Meinung nach sollte da nochmal hardcore rangegangen werden, weil ich jetzt immer noch an Stellen gekommen bin, wo ich einfach nichts dabei hatte. Ich habe jetzt gerade vor kurzem einen Travel Point gefunden und konnte diesen Travel-Punkt aber mit den anderen davor nicht verbinden, weil ich die davor mir halt nicht leisten konnte, weil ich mitten im Gebiet war und nichts dabei hatte.
Währung kosten. Das sollte keine Währung kosten, Punkt. Oder vor allem halt keine, die du halt verlierst on death.
Richtig. Und das ist ein meiner Meinung nach großes Problem. Also selbst wenn sie es günstiger machen, dann müssen sie es deutlich günstiger machen. So 20 kriegt man mal hin. Aber warum überhaupt? Ich sehe für mich keinen Mehrwert da drin, dass ich ständig meine Bank und Travel Points bezahlen muss. Vor allem nicht mit dieser einen Hauptwährung, die ich brauche für alle anderen Dinge, die man irgendwie kaufen muss. Ob man sich Broschen kauft, die Schlüssel da oben und sowas. Man braucht ja die Währung. Man ist immer froh, wenn man sie sich sichern kann. Und es gibt zwar die Möglichkeit, sich im Dorf, also in dem einen Dorf, da kannst du dir zwar diese Rosenkränze aufstecken lassen, sodass du quasi, stell mal vor, du hast 100 Seelen dabei und du machst dir dann daraus eine tragbare Seele, die dir dann 80 wiedergibt. So, dann hast du sie dabei. Aber ich war halt jetzt in den letzten Streams bestimmt 6 Stunden am Stück in einem Gebiet unterwegs, ohne Travel Point, sodass ich meine Rosenkranzperlen, die ich dabei hatte, durch das Gegnertöten, gar nicht sichern konnte. Also ich bin teilweise mit 400 rumgelaufen, was sehr viel ist, und ich hatte keine Möglichkeit, irgendwas zu sichern, weil einfach kein Travel Point, weil ich da nicht rauskam aus dem Gebiet. Und dann, ja, dann ging das Sterben los bei einem Boss und ich habe sie wieder verloren. Also es ist ganz, ganz komisch, dieses Design, dass die Dinge, die für dich so wichtig sind, Geld kosten. Und das sorgt halt für unglaublichen Frust teilweise, weil du nichts falsch machst, weil ganz im Ernst, da sind Bosse dabei, die sind so schwer, dass du einfach 30 Mal am Stück verreckst. Damit ist deine Währung weg. Und wenn du dann danach irgendwo eine Bank findest, die du dir nicht leisten kannst, hast du nichts falsch gemacht. Wirst aber komplett bestraft für, keine Ahnung, Versagen oder so. Und das hat für an sehr vielen Stellen für unglaublichen Frust gesorgt, dass du den Progress, den du dir jetzt erkämpft hast, nicht sichern konntest, nur weil keine Gegner da waren oder du nicht farmen konntest, selbst wenn du wolltest, ja. Und der letzte Punkt, und das war dann das i-Tüpfelchen, und das war der Punkt, wo ich das Spiel abgebrochen habe, das war, es gibt ein Gebiet, das fängt mit Jäger an, das hat sich einfach mal den Spaß gemacht, Fallen aufzustellen. Und das sind Fallen, das fängt an so mit Bodenfallen, so Klappfallen, Bärenfallen und so ein Quatsch, oder so Schlingfallen, die halt 2 Schaden machen natürlich, ne? Weil klar, alles macht ja 2 Schaden. Ja.
Aber das wird einem ja schon sehr früh im Spiel auch gezeigt, oder? Weil gleich am Anfang in einem von diesen Moosgebieten ist ja auch so ein Gebiet mit so Fallen. Da habe ich auch, ganz kurz, da habe ich nicht realisiert, dass das Fallen sind. Ich dachte, das sind einfach Böden, die das machen. Dann habe ich erst gemerkt, ah nee, da schneidet es halt irgendwelche Seile durch und dann passiert das, aber ja.
Genau, und das checkst du dann irgendwann und dann kannst du es ja erahnen. Und dann später in dem Gebiet sind das aber so Bodenplatten, auf die du drückst. Und beim allerersten Mal, und da kann man mir erzählen, was man will, die siehst du nicht. Du siehst, wenn du weißt, dass sie da ist und du gehst ganz langsam dahin, dann siehst du diese Bodenplatte. Ansonsten no way, dass du diese Bodenplatte siehst. Du gehst drauf und bam. Du kriegst 2 Schaden in die Fresse, mitten in einem schweren Gebiet und die hat mich halt komplett gerippt. Das heißt, ich war in diesem Gebiet drinne und wurde erstmal schön aus dem Leben geschallert. Da habe ich gedacht, okay, wow, danke, ne? Ganz toll, das ist so wieder dieses Dark Souls 2 Ding. Eine Todesfalle in solchen Souls Games war noch nie eine gute Idee, hat noch nie irgendjemandem Spaß gemacht und geht komplett gegen dieses selbstbestimmte Belohnungsgefühl, was wir gerade schon angesprochen haben, dass du in der Hand hast, was du machst, dass du Entscheidungen triffst und du trägst die Konsequenzen. Wenn du aber ohne, dass du irgendwas dafür kannst, einfach gerippt wirst, dann fühlt sich das einfach nur mies an. Das heißt, die Entwickler lachen sich gerade kaputt, das sind dann jetzt die Trolle und ich selber bin abgefuckt. So, toll. Bin weitergegangen, war dann wirklich lange im Gebiet, also tief im Gebiet drinne und habe einfach nur irgendwie eine fucking Bank gesucht. Und dann war eine Bodenplatte da. Ich so, haha, dich habe ich aber gesehen. Spring drüber auf die nächste Bodenplatte, die unter Moos versteckt war. Bam, tot. Und hab mir gedacht, Alter, du unfaires Drecksgame, ne? Das war wieder halt so der nächste Troll, wo ich mir gedacht habe, danke, danke. Ich hatte natürlich wieder das Pech, dass ich auf 2 Leben war, weil da sind halt auch Gegner. Das ist immer noch ein schweres Gebiet, die dir alle 2 Schaden machen. Und dann, ja, war ich halt wieder tot. Und da war ich schon richtig, richtig angefressen. Und dann kam der Killer. Dann habe ich das Gebiet geschafft. Ich war durch. Ich habe mich durch alle diese Bodenfallen gekämpft, von denen noch mehrere kamen. Da waren locker 600 scheiß Bodenfallen, da waren Schlingfallen, da waren fiese Gegner. Ich bin irgendwann nach keine Ahnung wie viel Tries durchgekommen, bin dann so nach oben gegangen und sehe endlich eine Bank. Und ich setze mich auf die Bank und ich freue mich schon, ich lege den Controller weg, ich bin erleichtert, ich freue mich mit dem Chat und zack, bumm, tot. Falle. Und da habe ich das, da habe ich für den Tag das Spiel abgebrochen. Da habe ich für den gesagt, Leute, ganz im Ernst, ich lasse mich nicht komplett verarschen. Das mache ich nicht mit. Das ist eine Art Game Design, die für mich ein absolutes No-Go ist. Vor allem nicht nach so einem langen Gebiet. Es ist witzig, wenn die Bank dir Schaden gibt, aber du nicht stirbst und dich so zur Seite spuckt, so hahaha. Und du musst dann nämlich, ja, okay, lass dich mit mir machen, ist witzig, ne? Ist ein kleiner netter Gag. Aber dass die Bank in der Lage ist, dich zu rippen und dich das ganze Gebiet nochmal spielen zu lassen, das ist ein absolutes No-Go. Das ist so dieser Trollcharakter. Hahaha, du bist tot. Und was soll ich mich für da, wo soll ich jetzt meinen Spaß daraus ziehen? Das war einfach nur frustig. Ich war so, wie so ein Nierenschlag in die Magengegend. Ich habe mich so verarscht gefühlt. Und das war halt nur dieses i-Tüpfelchen zu teilweise einfach unglaublich unfairen Bossen. Alles macht zwei Schaden. Du fühlst dich den ganzen einfach nur super, super schwach die ganze Zeit. Dann, dass dich andauernd Bänke irgendwie Geld kosten lassen, dass du teilweise deinen Progress nicht saven kannst. Und dann musst du mich auch noch verarschen lassen mit Fallen, die mich die ganze Zeit killen, die ich nicht sehen kann. Nein, danke, habe ich mir gesagt. Und da war ich erstmal raus. Aber pass auf, jetzt spulen wir weiter vor. Oder möchtest du gerade einwerfen noch?
Du, nee, also ich finde, also das ist vollkommen nachvollziehbar. Es spielt so ein bisschen in das, was ich eben auch sage, mit dem, es respektiert den Spieler nicht. Es muss ja nicht unbedingt Zeit sein, sondern es respektiert dich einfach als Spieler nicht, hätte ich jetzt gesagt. Aber ja, spring gerne mal nach vorne, weil ich bin gespannt, was als nächstes jetzt kommt.
So, jetzt kam. Jetzt muss ich einen Boss ein kleines bisschen genauer beleuchten. Es geht wieder um den Richter. So, mehr muss ich ja nicht sagen. Ein Name selber spoilert ja nicht. Aber ich muss jetzt leider eine Mechanik spoilern, um eben zu erklären, warum ich das Spiel an dem Punkt gelöscht habe. Es ist ein sehr schwerer Boss. Aber ich muss dazu sagen, ein sehr cooler Boss. Es ist im Moment mein dritter Favorite. Ich finde, die Witwe finde ich mega geil. Ich habe jetzt gerade meinen absoluten Lieblingsboss getroffen in dem Gebiet danach. Und das Spiel hat sehr coole Bosse und das ist so ein bisschen der Take, auf den ich am Ende noch gehen werde. Und dann war ich in einem schweren Gebiet mit einem kleinen, etwas schwereren Boss-Run-Up, den man aber gut lernen konnte, wenn man da durchkam und dann war man innerhalb so 20 Sekunden durchs Gebiet geflitzt, aber wenn du einen Fehler machst, dann hattest du auch schon ordentlich was auf der Fresse. Und dann bin ich da so durchgeflitzt und ich habe bestimmt 40 Tries gebraucht für den Boss. 30, so um den Dreh, manchmal weiß man das ja nicht mehr genau. Teilweise machst du ja auch sehr viele Tries hintereinander, ne? Ein sehr schwerer Boss, aber mit einer sehr coolen Mechanik. Er hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber oh mein Gott, der war schwer. Aber gut, ich habe mich fordern lassen, habe dann weitergemacht und habe dann irgendwann nach, keine Ahnung, 30, 40 Tries diesen Boss geschafft. Und instant, ich war nervös kurz davor, habe gedacht, okay, ich glaube, er könnte jetzt gleich sterben. Und dann, boom, die Zeitlupe kam, der Boss liegt am Boden. Ich hatte das Souls-Gefühl, ne? Ich voll am Kribbeln. Ich so, Leute, alles schon im Chat, GG, bis auf die, die wussten, was passiert. Und dann liegt da dieser Boss, ne? Vor allem zu dem Zeitpunkt, das war, glaube ich, seine dritte Phase oder sowas. Das war ein langer Bossfight. Es war legit zu denken, dass ich es geschafft habe. Der Boss liegt am Boden und du weißt ja, wenn so ein Boss in Hollow Knight stirbt, dann kommt ja diese große weiße, tschu, ne? Er explodiert und alles ist weiß und juhu, du hast es geschafft, ne? Macht der Boss auch. Nur, dass er legit explodiert und dich in den Tod reißt.
Damn.
Ja. Und da...
So richtig, also noch ja. So ein Mittelfinger-Moment einfach.
Ja, aber so halt so, das ist ja noch mal viel krasser als der andere Shit. Weil es gibt kein Anzeichen, dass hier irgendwas anderes passiert als davor. Die Bosse explodieren alle immer am Ende. So, es gab kein Anzeichen, dass ich da jetzt weggehen soll. Stattdessen stehe ich da und der Boss explodiert einfach und schickt mich in den Tod und er ist danach tatsächlich auch wieder am Leben. Also das zählt dann als nicht geschafft. Und da war ich, ein Videospiel hat mich selten so ins Mark getriggert und so mit einem so unglaublich negativen, ekelhaften Gefühl zurückgelassen. Von ha, 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 wir lachen dich aus, du Vollidiot, ha, 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 ist das witzig. Das ist nur für einen witzig, für die Entwickler, für niemanden sonst ist das witzig. Oder für die Leute im Chat, die schon wissen, was passiert und das, für die war es bestimmt witzig. Aber selbst die konnten nicht lachen, weil die meinen Frust gespürt haben. Selbst die haben geschrieben, Tim, normalerweise finde ich das witzig, aber ich fühle das. Es ist halt wie bei Cuphead. Bei Cuphead gibt es auch einen Fake-Boss. Nur der Unterschied ist, das bahnt sich an. Du kannst diesem Projektil ausweichen. Es macht einen Schaden, was natürlich auch zum Tod führen kann. Aber das hier ist auf jeden Fall Next-Level-Verarschung gewesen. Und da habe ich das Spiel tatsächlich, ich habe es beendet, ich habe es gelöscht und ich habe meinen Speicherstand gelöscht. Ich wollte mit Silksong nichts mehr zu tun haben, weil das war einfach too much. Diese gottlose Schwierigkeit, alles macht 2 Schaden, das Spiel ist unfassbar schwer, aber dann gepaart mit dieser teilweise keine Möglichkeit, deine Speicherstände irgendwie zu saven, diesem blöden Design, dass du halt deinen Progress nicht irgendwie sichern kannst, diese fiesen Fallen und dann dieses in your face, hahaha, du bist jetzt tot, das war mir too much. Ich hatte so viele negative Gefühle in Silksong tatsächlich, die dann am Ende die schönen Gefühle übermannt haben. Und jetzt kommt aber noch ein Plot-Twist. Ich muss es jetzt weiterspielen. Ich bin schon längst wieder dabei. Für 1 Million Kanalpunkte hat Maurice aus Rache, weil ich ihn bei Mensch ärgere dich nicht geschlagen habe, ausgelöst, dass ich das Spiel weiterspielen muss. Das heißt, ich habe den Boss mittlerweile down, ich bin im Gebiet danach und ja, jetzt gerade bin ich am guten Punkt. Das Gebiet ist der absolute Knaller. Also, und jetzt genieße ich halt gerade wieder die positiven Dinge des Spiels. Tatsächlich ist das Problem mit den Bänken und den Travelpunkten hier immer noch massiv vorhanden, aber die letzten Bosse waren wirklich unfassbar geil, 10 von 10. Das Gebiet ist optisch eine 1 und das ist ja das Blöde an diesem Spiel. Silksong ist 10 von 10 Musik. Es ist 10 von 10 Optik. Es ist 10 von 10 Gameplay. Es ist 10 von 10 teilweise Boss-Design. Es ist 10 von 10 in eigentlich allen Punkten und es macht sich leider komplett kaputt durch dieses unglaublich unfaire, anstrengende und negativ besetzte Game Design. Mhm. Aber das Gute ist, die können es fixen. Alle diese Probleme, die das Spiel hat, sind patchbar. Sie haben schon ein paar Dinge gepatcht. Sie müssen nur Umgebungsschaden im gesamten Spiel auf 1. Jetzt, sofort. Umgebungsschaden auf 1. Lava lasse ich mir gefallen. 2 Schaden, okay. Und ein paar andere Stellen, wo du wirklich da durch Kreissägen fällst, okay. Aber der Umgebungsschaden muss dringend auf 1 gesenkt werden. Viele Bosse musst du unbedingt Projektilschaden oder kleine Fliegen mit den Klingen musst du auf 1 setzen, den Schaden. Aber dann gibt es halt auch Bosse, die machen trotzdem 2 Schaden und sind einfach nur perfekt designed. Das Spiel hat so krasse Höhen und wird so zurückgehalten durch dieses unfaire Design. Mach die Kosten für die Bänke weg oder mach sie deutlich weniger. Balance einfach mal ein paar Bosse ein bisschen besser aus, dass nicht alles 2 Schaden macht. Und dann, ja gut, diese Todesfallbank muss unbedingt weg, das geht gar nicht. Und dann hast du da ein absolutes Meisterwerk unserer Zeit und das ist so schade. Silksong hat das Potenzial, eins der Übergames zu sein. Und ich müsste jetzt hier eigentlich sitzen und dieses Spiel mit 12 von 10 feiern und es müsste mein Game of the Year sein, aber es wird leider dadurch sehr hart zurückgehalten. Und ich habe eine Zeit lang gedacht, dass das nur ich bin oder dass ich jetzt hier Baby bin. Aber nee, tatsächlich, die Leute auch im Chat kamen regelmäßig rein und haben gesagt, oh mein Gott, ich deinstalliere, oh mein Gott, der Frust ist real. Die Leute auch um mich herum, unabhängig von meiner Meinung, ne? Ich habe ja immer geguckt, erschaffe ich ein Echo Chamber? Reden sie mir nur nach, was ich sage? Nein, tatsächlich sind die teilweise entgegen meiner Meinung gegangen. Und an dem Zeitpunkt, wo ich das Spiel gefeiert habe, haben die halt schon den Frust empfunden. Und auch, was ich so im Internet lese, das Spiel hat ein Balancing-Problem und hat ein Problem damit, sehr unfair schwer sein zu wollen. Und ich hoffe, dass sie da nochmal rangehen. Ich hoffe, dass sie da diese Probleme rausnehmen, weil es ist alles patchbar. Andere Spiele wie Dark Souls 2, die kannst du nicht einfach patchen, weil die Boss-Designs sind von Arsch. Das Gegner-Placement ist von Arsch. Das Treffer-Feedback ist von Arsch. Das Spiel hat so viele Probleme. Könnte aber durch ein gutes Remake halt zum 10 von 10 Game werden, wenn Bluepoint sich ranmacht. Bitte, 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 danke. Oder das erst Problem von Bloodborne. Ja, Bloodborne ist zu 99% perfekt. Und das einzige Problem des Spiels kann man in einem Remaster easy beheben. Gib mir beim Tod 3 Blutfäulen und das Spiel ist perfekt. Gib mir einfach 3 Blutfäulen nach dem Tod und du hast eines der perfekten Spiele unserer Zeit. Aber Silksong hat das große Glück, dass alle Probleme des Spiels durch Patches einfach zu beheben sind. Und ich würde es mir sehr wünschen.
Wie? Alles Parameterprobleme, die man eben dann Zahlen-Switch ändern kann im Endeffekt.
Ja, ja.
Ich habe übrigens lustigerweise bei Elden Rings genau gleich bei mir. Ich war am Ende vom Game beim Elden Beast und habe halt so stundenlang diesen Kampf gemacht.
Mhm.
Dann irgendwann habe ich gesagt, so, nein. Drück auf die Guide-Taste meiner Xbox, deinstalliere es. Und meine Freundin so, hast du es jetzt deinstalliert? Ich so, ja, ich lasse mir das nicht mehr gefallen, habe ich gesagt. Und dann habe ich, dann saß ich so da und ich so, oh, scheiße, ich muss noch Screenshots für einen Artikel rauscrabben, wieder installiert.
Nein, also ich war tatsächlich, ich ruder bei sowas, ja, wir sind alles Menschen, wir sind alles impulsiv.
Ja, und ich, pass auf, ich finde auch, man kann dir als jemand mit, als jemand, der auch diese Genre ja liebt, weiß und auch viel solche Spiele spielt, nicht vorwerfen, du bist halt nicht gut. Nee, also das sind ja wirklich verargumentierte, einfach, ja, es ist cheap. Es ist ja, ja halt nichts mit Können zu tun, sondern einfach damit, dass es cheap ist. Fertig, ja. Weißt du?
Also ich würde schon sagen, dass ich gut bin in dem Spiel. Ich habe meine guten Momente. Ich habe teilweise Bosse weggeschnetzelt, wo die Leute Stunden dran saßen und selbst der Chat hat gesagt, wow, Tim, ne? Und ich habe so meine Momente und ich würde sagen, ich komme gut zurecht mit diesen Spielen. Ich komme gut klar. Und ich habe eine hohe Frosttoleranz. Ich liebe Souls Games, ne? Ich meine, ich spiele gerade den Elden Ring Nightwing Hard Mode und feiere das einfach heftig. Ich habe eine hohe Frosttoleranz. Ich habe kein Problem mit schweren Bossen. Ich habe Nioh 2 durchgespielt, for God's sake. Auf Weg des Dämon. Also, ich bin Frustresistenz. Und mich hat Hollow Knight Silksong so hart getriggert, dass ich es beendet habe.
Ja. Wow, ja, ich meine, war cooler Insight für mich auf jeden Fall. Ich meine, ich wusste, ich war noch nicht so weit, um zu wissen, wie cheap es werden kann, ja. Da bin ich mal gespannt, ob, wenn ich es überhaupt weiterspiele, ob das bis dahin eh gefixt ist. Aber auch immerhin haben wir noch einen positiven Twist bekommen und du hast jetzt nochmal dich durchgebissen und bist gerade zufrieden damit. Und wie gesagt, fein, vielleicht, ja. Wir hören uns an dem Morgen nochmal vielleicht zu dem Thema.
Ja, die Leute haben ja schon gesagt, da kommen wohl noch so frustige Stellen. Das Gute ist, wenn man sich jetzt hier bei Silksong, so wie ihr vielleicht oder du jetzt auch, ein bisschen vorher informiert hat, dann kann man halt viel von diesen Frustpassagen halt entgehen, weil du weißt jetzt, spar dir diese Grenze auf. Und wenn du, ja, solange du noch die Chance hast, geh regelmäßig ins Dorf zurück und sichere deine Rosenkränze zu diesen Grenzen. Sicher sie dir, du wirst sie später brauchen. Und du weißt jetzt, dass es diese Falle gibt, pass auf diesen scheiß Jägerhain auf, oder wie der heißt, und lass dich von dem Gebiet da nicht rippen. Von daher, ihr könnt da vielleicht ein bisschen dem Frust entgehen, den ich durchleiden musste. Aber ja, witzigerweise schreibt gerade jemand im Chat, ich habe eher ein Problem mit Spielen, wenn es zu einfach ist. So hatte ich zum Beispiel mit Donkey Kong Bonanza, habe ich mich halt verarscht gefühlt. Also mich stört es halt eher, wenn Spiele zu einfach sind, als dass sie zu schwer sind, ja.
Hm. Ah, aber das ist eine schöne Brücke, die ich vielleicht nutzen möchte gerade. Bonanza war eins der wenigen Spiele, die ich in den letzten 2 Monaten ein bisschen mehr gespielt habe. Also ich bin ja umgezogen im August und seit der Renovierung von der Wohnung, in die wir eingezogen sind, heißt Anfang Juli bis zum Umzug im August, bis jetzt habe ich eigentlich fast nie die Energie gehabt, mich lang ans Spiel zu setzen, was mich auch ein bisschen stört. Ja? Das heißt, ich bin ganz froh, dass wir jetzt hier so exzessiv über Silksong sprechen konnten, weil ich konnte nicht so viel mitbringen. Ich spiele immer noch seit jetzt mittlerweile 2 Monaten dieses Pferderennspiel mit dem Pferdemädchen. Ja, da bin ich immer noch täglich dran. Weil es einfach so ein guter Gameplay-Loop ist und es hat mich halt. Aber ich wollte trotzdem irgendwas mitbringen und dir und dir vorstellen. Sagt dir Ratatan was?
Nee.
Okay, sagt dir Patapon was?
Ja, okay. Grob ja. Ich habe den Namen schon mal gehört, auch in der Rex.
Ratatan ist jetzt seit, glaube ich, einer Woche oder zwei im Early Access erschienen und es ist ein geistiger Nachfolger zu Patapon. Was ja. Patapon ist, das ist ursprünglich, da gibt es 3 Teile von, das ist ursprünglich auf der PSP erschienen.
Ja, also doch, und, ja. Ich habe sogar beide Teile da.
Und für alle, die es nicht wissen, was Patapon ist im Grunde ein 2D-Strategiespiel, bei dem ihr eine Gruppe von kleinen Augäpfeln von links nach rechts bewegt. Stellt euch vor wie Pikmin. Ihr habt einen Haufen von kleiner autonomer Viecher, die von links nach rechts laufen und die gibt denen Befehle. So, hey, bewegt euch nach vorne, greift an, verteidigt. Aber das macht man nicht, indem man eben einfach sagt, hey, tut das, sondern man hat Trommeln im Patapon und muss die Befehle trommeln. Das ganze Spiel läuft auf einem Beat-System, also das immer Takte, so bang, 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 bang. Und dann zum Beispiel, wenn du dann trommelst, Pata, Pata, Patapon, dann singen das deine Dudes nach und sie laufen nach vorne. Und wenn du Pon, Pon, Patapon machst, dann greifen sie an. Das heißt, jeder Befehl hat ein Trommelmuster.
Ja.
Und wie in einem Rhythm-Game musst du das auf möglichst on-beat machen für Bonuseffekte. Und Rattatan nimmt dieses Prinzip und macht daraus ein Roguelike.
Okay.
Du wählst einen, zu Beginn wählst du einen Commander, das ist der namensgebende Rattatan. Das ist dann entweder ein Dude mit einem Dudelsack oder ein Dude mit einer E-Gitarre und sehr knuffiges Design. Also mein Dude, den ich spiele, ist ein Pilz und sein Dudelsack ist auch ein Pilz. Also sehr knuffige Designs einfach. Und die Art von Rattatan, die du wählst, beeinflusst, welche Einheitentypen du mitnehmen kannst. Zum Beispiel gibt es dann Bogenschützen oder welche mit Sensen oder welche mit Speeren oder mit Schwertern. Die hat alle auch verschiedene Angriffsmuster haben, verschiedene Reichweiten. Das nennt man Kobunds. Und am Anfang hat man 3 Stück von denen dabei oder 4, je nachdem, was für ein Rattatan man hat. Und man geht eben auf im Grunde Schlachtzüge mit denen. Man führt dann seine Jungs an und wie ein Patapon hat man eben dann verschiedene Trommeln, in dem Fall 3 Stück. Es gibt die Rattatrommel, die Zuntata und die Johoi. Und zum Beispiel, wenn du dich nach vorne bewegen willst, ist es Ratta, Ratta, Rattatan etc. Also ihr versteht das Prinzip, ihr habt verschiedene, ihr habt 3 Buttons. Und je nachdem, wie ihr diese Buttons kombiniert, bewegt ihr euch durch diese Level. Und ihr müsst euch aber entscheiden, wie in einem klassischen Roguelike, möchte ich jetzt einen Weg gehen, bei dem ich vielleicht Upgrades finde, möchte ich einen Weg gehen, wo ich mich heilen kann, etc. Und was mir, das gefällt mir eigentlich sehr gut von der Idee her, weil es eben das Prinzip von Patapon nimmt und weiterentwickelt in gewisser Weise. Das Spielsystem ist relativ simpel, im Grunde, weil es gibt nicht viele Commands. Aber es ist ein sehr schweres Game, weil du musst so viel micromanagen. Du musst gucken, wo stehen die Gegner, wo stehen deine Jungs, also musst auch ein Beat bleiben. Und was eben im Patapon haben halt deine Augäpfel, deine Patapons Schaden genommen, aber es gab keinen Commander im Endeffekt. Jetzt kannst du als Commander auch Schaden nehmen, musst dich auch noch positionieren. Also es ist ein Spiel, bei dem du viel auf viel achten musst. Aber wenn du in diesen gewissen Flow reinkommst,
ja,
dann ist es wie so ein Rausch, weil dann trommelst du da, die singen das nach, dann wird die Musik immer lauter, umso weiter deine Combo geht und es ist spirituell fast. Es saugt einen richtig rein. Aber ich erwarte mir persönlich, ich hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Das Game ist noch im Early Access.
Im Vergleich zu Patapon?
Es macht alles richtig, was Patapon auch gut macht. Zum Beispiel, nach jedem Run findest du eben Waffen und Materialien, die kannst du dann eben benutzen, um neue Waffen zu craften und auszurüsten. Also hast du einen sehr schönen Upgrade-Loop dadurch. Du kannst auch dann neue Kobun, also neue Sachen für deine Armee kaufen. Aber Patapon war eben ein bisschen mehr Story-driven und ein bisschen mehr fokussiert, würde ich sagen. Weil bei Rattatan merkst du aktuell die Early Access noch sehr. Das heißt, es ist nicht fair, vielleicht zu sagen, wie es am Ende ist. Was mir bei Rattatan fehlt für ein gutes Roguelike, sind, dass die Upgrades, die Upgrades in einem Run, nicht die permanenten Upgrades, sondern die während eines Runs, die wirken alle so Larifari.
Okay.
Das ist halt so, du machst halt hier mal prozentual ein bisschen mehr Schaden. Oder du machst halt hier mal ein bisschen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, boah, ich habe jetzt eine coole Combo. Wo halt alle meine Fähigkeiten zusammengreifen.
Okay.
Weil ich finde, das ist, was ein gutes Roguelike ausmacht, dass du diesen Run hast, wo du halt dann. Also, du hast schon, also, das und das Nervige ist, das Spiel präsentiert mir immer so das Gefühl, ich könnte sowas haben, zum Beispiel so, okay, all deine Basic Attacks haben die Chance, Gegner einzufrieren.
Ja.
Und dann, dann gibt es auch schon mal so ein Ding wie: eingefrorene Gegner nehmen mehr prozentualen Schaden. Was ja okay ist, das ist eine Synergie, das ist für mich keine komische Synergie. Aber du hast verschiedene, du kannst dich immer entscheiden, hey, möchte ich jetzt in diesem Bereich ein Feuer-Upgrade finden, ein Blitz-Upgrade, ein Eis, ein Wasser etc. Und ich habe noch nie das Gefühl gehabt, dass diese Elemente ineinander sich verweben zu einer coolen Combo.
Ja.
Das heißt, wenn ich mein erstes Upgrade ein Eis ist, dann ist es fast immer sinnvoll, da drin zu bleiben. Und das fand ich halt langweilig irgendwie, weißt?
Ich weiß, was du meinst. Ich hatte das Problem tatsächlich mit Slay the Spire. Hast du das Spiel auch mal gespielt?
Ja, klar.
Bei Slay the Spire hatte ich das ähnliche Ding. Und ich finde tatsächlich, dass es da viele Runs gibt, die dir vorgaukeln, dass du jetzt eine coole Combo aufbauen kannst. Aber ich finde, dass das Spiel in der Programmierung einen Fehler gemacht hat, dass es nicht die Wahrscheinlichkeit erhöht, wenn du einen Build anfängst, das dann auch potenziell mehr von diesen Karten kommen. Weil es kann halt einfach, du kannst halt teilweise Runs haben, wo du dir vielleicht, kann dann, stell dich mal, es gibt zum Beispiel, der arbeitet mit Gift. So, das heißt, du nimmst am Anfang zwei Karten auf, die dir, keine Ahnung, deine Gift-Stacks auf den Gegnern erhöhen. Und dann findest du halt einfach auf einmal nur noch Karten, die den anderen Bild bedienen. Und selbst wenn du dann switchst, dann findest du danach vielleicht wieder die. Das Problem ist, wenn du wirklich stark werden willst, dann musst du von Anfang an, musst du quasi Synergien aufeinander aufbauen, damit du schnell genug, auch stark genug bist, dass du nicht stirbst. Und da hatte ich genau dasselbe Problem, dass ich einfach sehr oft gedacht habe, ich habe an sich jetzt gar nichts falsch gemacht, ich habe nur nicht die Karten für mein Bild bekommen. Und es hätte auch keinen Sinn mehr gemacht, diesen Bild jetzt zu wechseln. Das ist, als wenn du halt im Elden Ring sagst, okay, ich bin jetzt Magier. Du findest dann aber das restliche Spiel halt nur noch große Stärke-Echse. Was sollst du denn machen, so, weißt du? Mhm. Das nee, habe ich genau. Bei Slay the Spire irgendwie auch das Problem, ja. Deshalb verstehe ich das.
Dieses Gefühl, dass der Bild eigentlich schon für dich gebaut ist, auch ein bisschen, weißt? Dass
ah,
du,
ja.
Dass du, also, es ist keine Kunst zu sagen, oh, ich bin jetzt ein Eisbild, Zeit einfach mehr Eisfähigkeiten zu sammeln, zum Beispiel, weißt? Okay. Aber was mir wirklich gut gefällt, ist, die am Ende von jeder, also es ist so, du hast immer eine Stage und jede Stage hat eben mehrere Verse im Endeffekt und am Ende erwartet ein Boss auf dich. Und die Bosse waren bisher immer sehr, sehr cool. Die sind sehr, sind groß, sie haben coole Angriffe und die, was ich eben gemerkt habe, es wird dadurch bei so großen Schlachten gegen einen Boss, zum Beispiel der erste Boss ist eine riesengroße Krabbe mit Kanonen auf dem Rücken. Da muss man ein bisschen dran denken, wie an Metal Slug vom Stil her, keine Ahnung, dann hat, das war der Vibe, den es mir gegeben hat. Und das Spiel wird dann fast turn-based. Also du siehst dann zum Beispiel, wie die Raketen aus der losgeschossen werden und siehst auf dem Boden, wo sie einschlagen. Und wenn du das schnell genug siehst, kannst du sofort auf dem nächsten Takt dann dein Defense-Command eingeben, dass du den Schaden reduzierst. Oder er fängt an, so einen Laser zu laden im Mund, dass du mit deinen Jungs springst. Und es ist aber nicht so offensichtlich, dass du mega viel Zeit hast, aber es ist genau richtig vom Timing her, dass wenn du aufpasst, deinen Song so strukturieren kannst, dass du genau darauf reagierst. Und es fühlt sich so extrem gut und befriedigend an. Vor allem mit dem gesamten Audio-Feedback. Also wie es funktioniert ist, du gibst diese Befehle und dann wiederholst deine gesamte Armee. Und umso größer deine Armee ist, umso mehr wiederholst, umso lauter und umso mehrstimmiger wird es. Umso höher dein Fever ist, also das ist dein Kombometer. Mit mehr guten Kombos kriegst du mehr Fever, machst mehr Schaden etc. Dann baut sich auch mehr Musik im Hintergrund auf. Und das ist einfach so wirklich, als wenn ihr mal ein Spiel gespielt habt wie Luminous oder irgendwas anderes, Rest zum Beispiel, bei dem ihr selber dafür verantwortlich seid, wie ihr die Musik aufbaut. Das macht unglaublich viel Spaß und ist sehr belohnt auf eine gewisse Art und Weise.
Ja, also von dem her, ich hoffe, dass ich mir im Kopf ausgemalt habe, wie das Spiel funktioniert. Ich habe sehr konzentriert zugehört. Und ich habe jetzt, das Ding ist, ich gucke ungern, wenn jemand mir von einem Spiel erzählt, mir Gameplay an. Ich mag es viel lieber, zu versuchen, mir vorzustellen anhand dessen, was du erzählst. Und ich glaube, dass ich mir ein Bild davon machen konnte und ich glaube auch, dass mir das Spiel Spaß machen würde. Ich habe tatsächlich zwei Teile für PlayStation Portable hier. Ich habe sogar eine PSP. Mhm. Vielleicht, wenn mal die Langeweile drückt, gucke ich mir das an. Das andere ist im Early Access auf Steam?
Genau, Rattatan ist jetzt im Early Access auf Steam. Es gibt auch eine Roadmap, was anscheinend bei Rattatan sehr cool sein soll. Ich habe noch nicht getestet, habe ich habe es nur gelesen. Es hat einen Multiplayer-Modus für bis zu 4 Spieler. Das stelle ich mir sehr cool vor, wenn man zusammen dann eben die Kampagne spielt. Ich habe auch mal erst neulich den Early Access-Baum aufgehabt. Ah ja, jetzt Ende Oktober. Also sie haben wirklich gut ausgelegt. Es gibt jetzt im Oktober, Dezember und Frühjahr die nächsten Updates. Und ich denke mal, dass im Spring der Launch ist. Also die sind auch sehr hinterher. Das Studio hatte eine Demo für Rattatan Live. Und basierend auf dem negativen Feedback für die Demo haben sie dann den Early Access Release verschoben tatsächlich auch.
Okay.
Um nochmal dran zu arbeiten. Also sie sind gewillt, dass da eben mehr kommt. Es liest sich auch so, als würden jetzt dann Sachen kommen, gameplaymäßig, die mir besser gefallen, die mir dann meine Probleme ein bisschen ausmerzt, zum Beispiel mehr Randomized Events, zum Beispiel mehr Customizable für deine Armee.
Ja.
So Zeug. Ich meine, wie gesagt, es ist halt super früh jetzt.
Ja, ja, klar.
Patapon ist so ein Spiel, das ist auch so ein Klassiker, der halt immer so 90er-Wertungen hat, aber man muss halt den richtigen Nerv dafür haben.
Ja, ich habe den Nerv. Ich liebe sowas eigentlich.
Es ist halt ein sehr stressiges Spiel. Wie gesagt, weil du musst auf sehr viel achten und du hast auch nicht immer das Gefühl, dass du hundertprozentig die Kontrolle über alles hast. Weil wie gesagt, deine Armee macht halt, was sie macht, ja. Weil du kannst ihnen nur sagen, haut jetzt drauf und wie sie sich hinstellen, kannst du jetzt nicht wie in StarCraft micromanagen.
Ja.
Das Schöne ist, in Patapon war das dadurch ein bisschen frustrierend, wenn deine Armee stirbt oder deine Einheiten sterben, dann sind sie dead. Ja.
Ja.
Und wenn du halt dann vor einem Boss stehst mit ein oder zwei Manis, dann bist du eigentlich done. In Ratatan respawnt deine Armee immer wieder, aber du selber musst halt am Leben bleiben. Das heißt, du hast dann zwar die Option, dass du auf dich selber aufpassen musst, aber solange du halt brauchbar dodge kannst, kann deine Armee respawnen einfach.
Okay.
Ja, also schaut es euch gerne mal an. Ratatan ist was Besonderes, würde ich sagen. Es ist nicht was für jeden. Aber ich mochte damals eben auch schon Patapon sehr gerne. Das war eins der ersten Spiele, lustigerweise, die ich damals 2007 testen durfte, als ich meinen ersten Redaktionsjob hatte für Gaming. Und das kann ich jetzt, das ist lang genug her, dass ich die Anekdote erzählen kann. Ich durfte dem Spiel keine 90 aus 100 geben, weil ein anderes Spiel im Heft höher bewertet sein musste, um den Publisher zu appeasen damals. Das wird mir niemals, okay. Das werde ich niemals vergessen. Darum sage ich auch nicht, welches Outlet es war. Das kann man natürlich dann gerne versuchen herauszufinden. Google gibt es ja, aber das werde ich niemals vergessen, weißt du, dass ich da gezwungen war, das auf 89 runterzustufen.
Ja. Okay, hart, witzig, das aber auch mal so zu hören, ja. Da weiß man auch ein bisschen mehr, wie manchmal Wertung, ja, Mist.
Ja, Mai. Ansonsten habe ich noch nicht viel Zeit reinstecken können. Es kam ein neues Toho raus gestern. Und da bin ich sehr hyped drauf. Das ist so ein klassisches Flieg von unten nach oben, Shoot'em'up, weißt du, japanische Bullet Hell.
Ja, Toho habe ich schon oft vernommen, ja.
Ja, ja, da kam ein neues raus. Das habe ich gestern mir gekauft, war dann total Hype und dann war ich am Abend so müde, dass ich einfach im Bett lag und geschlafen habe.
Bullet Hell.
Genau, richtig. Aber ich freue mich jetzt sehr auf Yote, also Ghost of Yote.
Hm. Ich muss hoffe, noch ich Tsushima noch durchspielen.
Ich hoffe, ich habe die Zeit und Energie dafür. Und, ey, ich möchte es ungern auf einer negativen Note beenden, aber weißt du, was mich gerade richtig abfuckt?
Na?
Die Preise für Videospiele gerade.
Oh, da haben wir doch, glaube ich, mal ein Thema fürs nächste Mal, oder?
Ja, das wäre eher fast für so einen Mist dann.
Ja. Ich glaube, da haben die bestimmt schon oft drüber gesprochen, aber.
Ja, ja, ja.
Ich merke es
ja zum ersten Mal selber, weißt du? Weil jetzt gerade, wo ich so limitierte Zeit habe, dann denke ich mir so, wenn ich jetzt 80 Öcken für ein Game hinlege, dann weiß ich, ich muss es halt auch spielen. Es klingt privilegiert.
Es ist viel Geld, ja. Und vor allem seit der letzten Nintendo Direct, die ganzen Preise. Diese ganze Cut-Content-DLC-Politik im Moment nervt sehr an in der Videospielindustrie, ja.
Darum, schön, dass Silksong ein 20 kostet oder so, ne?
Ja, und wie gesagt, sie haben ja die Option, das Spiel zum 10 von 10 Game of the Year zu machen. Sie müssen nur ein bisschen an einigen Stellen am Parameter arbeiten, sind einfach übers Ziel hinausgeschossen. Und ich meine, ich sage auch immer, ich will auch an sich gar nicht zu hart sein, wenn sie jetzt reagieren, weil ich glaube tatsächlich, dass einige dieser Probleme vielleicht beim Programmieren nicht wie ein Problem wirken. Und ich glaube wirklich, dass vor allem dieses Problem mit den Kosten der Bänke, dass das den Entwicklern gar nicht so wirklich klar war, wie negativ das beim Spieler rüberkommt. Und ich glaube, dass sie da bereit wären, noch was zu arbeiten, dass halt die Bänke nicht andauernd Geld kosten. Da sollten sie wirklich unbedingt nochmal rangehen und beim Rest müssen sie mal schauen, wie hoch der Stolz ist, dass sie weiter sagen, nein, unser Spiel soll einfach abfuckschwer sein. Da muss man dann sehen, aber das mit den Bänken sollten sie wirklich schnell fixen.
Weißt du, was ein schlechter Schachzug wäre?
Na?
Wenn sie das fixen mit den Bänken, aber das in einen Easy-Mode packen.
Oh nee.
Weil das wäre ein richtiger Schlag ins Gesicht, von wegen, okay, nee, ihr dürft das so spielen, aber dann müsst ihr halt Easy auswählen, weißt?
Ja. Nein, das werden sie schon nicht machen. Easy-Mode in solchen Spielen ist ja auch nie eine Lösung und wird auch nie eine Lösung sein.
Was hingegen eine easy sein sollte, ist die Entscheidung, den Nerd-Podcast zu unterstützen, Tim.
Das ist einfach.
Wenn man das tut, dann gewährleistet man, dass wir immer über so Themen reden können, dass kostenlos, im kostenlosen Feed, wo ihr uns gerade hört, aber mit mehr Geld, gibt es mehr Inhalte. Also es ist ein guter Deal, ja. Shake hands im Endeffekt. Die Trade-Offer gibt uns ein bisschen Geld, ihr kriegt noch mehr Podcasts. Nämlich könnt ihr auf nerdpodcast.de vorbeischauen und dann entweder bei Steady oder Patreon supporten für noch mehr Premium-Inhalte. Und wie immer geht ein Shoutout raus an unsere Supporter im 10-Euro-Tier. Robin396, Mike Hogenkamp, David Mechler, Christian Schicho, Serjoga L, Michael Bormann, Neidbert, Miam 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 Miam, Ape Fiction, Sashi 1987, Rocco Extreme, Kanu, Dragon Rider Loki, Pascal Marius Wagner, BJK, PS5 Pro Player, N64 Gamer X2, ich weiß immer nicht, ob das ein Name ist oder einfach nur da.
Ich glaube, ein Name, Personen ja.
Sind. Peter Beukmann, Kefka, Axel Swiss, seit dem Juni dabei, Kevin Eckner. Ecker und seit dem Juli Zumdor und im 15-Euro-Tier Jannis Just und Pigeon. Vielen Dank.
Kev, bist du doppelt dabei?
Also ich habe hier drin stehen Kefka.
Ja, und
haben
Kevin.
Zwei Kefka.
Ich glaube, das ist derselbe. Vielleicht Kefka ist er auf Steady und auf Patreon, ja.
Einfach der Double Dip, weiß. Der Superfan.
Weißt du, wo ich jetzt gerade grinsen muss? Wir sind ja mit dem Podcast durch und ich möchte mich auch ganz, ganz lieb bedanken bei euch stellvertretend für alle, dass ihr uns unterstützt, dass wir das so machen können. Ich sehe jetzt gerade, dass die anderen beiden im anderen Aufnahmechannel sind und irgendwas in mir hat so viel Lust, die Aufnahme zu crashen zu zweit.
Boah, das also, hey, warum seid ihr hier? Was macht ihr?
Ja, was macht ihr denn gerade? Aber selber auch aufnehmen. Also wir nehmen trotzdem auf, sodass sie es theoretisch in dem Podcast schneiden könnten. Das wäre irgendwie witzig.
Boah, ich, pass auf. Wenn es meine Aufnahme wäre, wäre ich mad. Also darum mache ich nicht, weil ich weiß, wie. Du kannst gern darüber hüpfen.
Nee, ich lasse es lieber. Vor allem, das sind gerade Nerdy und Sam. Wahrscheinlich sind die gerade sowieso am Aufregen und dann sind sie schon getriggert.
Denk mal, die reden über irgendwas Hardcore-Politisches gerade, vielleicht irgendwas Gaming-Politisches, so, boah, dieses Studio schließen, ist alles so schlimm. Ja, und so,
Ja, genau. Hey, gute Laune, hier ist alles super.
Und dann gehen wir auch direkt wieder raus. Weil, so, was war das? Nee, das machen wir lieber nicht. Aber ihr beiden habt jetzt gehört, wir hätten es tun können.
Ja, wir haben überlegt. Wir können ja mal, die Zuschauer müssen mal posten, wenn alle jetzt sagen, ihr hättet das mal machen sollen, dann beim nächsten Mal machen wir es.
Machen sollen, genau. Wenn ihr jetzt 1.000 Euro donatet.
Ja.
Nee. Vielen Dank für deine Zeit, trotz deines Sabatons. Und
danke dir auch.
Wünsche dir noch eine erfolgreiche nächste Woche.
Bin mal gespannt, was der Nachtrag ergibt von Silksong, wenn ich durch bin mit dem Spiel.
Ja, let's go. Und dann bin ich auch jetzt raus. Vielen Dank auch an alle fürs Zuhören. Vielen Dank an den Live-Chat bei Tim gerade. Und ich würde sagen, wir sind raus. Bis zum nächsten Mal.
Bye. Ciao. Bye.